Das Heer der Midianiter und ihren Verbündeten, das in der Ebene Jezreel lagerte, war riesig. Die Midianiter und die Amalekiter und Beduinen aus dem Osten, die dort lagerten, bedeckten die ganze Ebene wie Heuschrecken und ihre Kamele waren unzählbar wie die Sandkörner am Meeresstrand. Also hier haben wir diese Jezreel-Ebene, sehen wir, geht hier bis, da hat es einen Engpass drin und das ist diese große, bekannte Ebene. Auf dieser Ebene wurden schon viele Kriege geführt, später auch in Israel. Wenn man beschreiben möchte, wie groß etwas ist, dann kann man das fast nicht besser umschreiben mit stärkeren Bildern, als das hier gemacht wird. Sie lagerten wie Heuschrecken und ihre Kamele waren unzählbar, wie die Sandkörner an einem Meeresstrand. Und zu jedem Kamel gehört ja auch dann noch ein Soldat. Also es ist einfach gigantisch, das Heer, das in dieser Ebene hier lagert, um dann Israel zu überfallen. 32.000 Mann waren bereit, mit Gideon gegen dieses riesige Heer zu kämpfen. Eine kleine Schar im Vergleich zu den Midianitern. Und trotzdem, Gott war der Meinung, diese 32.000 Mann von Gideon, das seien noch zu viele Männer. Das Heer sei zu groß. Er verlangte eine massive Reduktion des Heers. Dein Heer ist zu groß, so kann ich die Midianiter nicht in eure Hände geben, sonst werden die Leute von Israel am Ende prahlen und sagen, der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. Selbst wenn sie mit diesen 32.000 Männern eigentlich wirklich keine Chance hätten gegen dieses große Heer, wären sie doch in der Lage gewesen, nachher zu behaupten, sie hätten diesen Sieg errungen aus eigener Kraft. Und das sollen sie ja nicht denken. Sie hätten das ohne die Hilfe Gottes geschafft. Das würde sie in ihrer Gottlosigkeit und ihrem Götzendienst bestärken. Denn das war ja der Grund, weshalb sie so im Schlamassel saßen, weil sie nicht mehr auf Gott hörten. Und das wollte Gott verhindern. Sie sollen begreifen, dass Gott sie aus dieser demütigenden Unterdrückung der Midianiter befreit. Und deshalb ließ Gott das Heer von Gideon von 32.000 Mann auf 300 schmelzen oder schrumpfen. Und wie sollte Gideon mit 300 Mann eine unzählbare und best ausgerüstete Armee schlagen? Das ist doch unmöglich. Das ist ja Irrsinn. Ja, es ist unmöglich. Aber wenn Gott seine Hand im Spiel hat, dann ist alles möglich. Ist für den Herrn irgendetwas unmöglich, fragte Gott einmal Abraham. Nein, Gott ist nichts unmöglich. Und Jesus selber sagte einmal, bei einem Menschen ist das unmöglich, aber für Gott ist alles möglich. Glauben wir das noch? Und so geschah es, dass Gideon tatsächlich die Midianiter mit seinen 300 Mann überwältigte. Das hatten wir ja im vierten Teil der Predigtreihe miteinander genauer angeschaut. Gott sorgte dafür, dass die Midianiter von den Israeliten derart überrumpelt wurden, dass im Lager eine Panik ausbrach. Als die 300 in ihre Widerhörner bliesen, ließ der Herr im Lager eine Panik entstehen und alle gingen mit dem Schwert aufeinander los. Darauf floh das ganze Heer in Richtung auf Bethschita, Zereda, Sephat, Abel, Meola und Tabat. Vermutlich habe ich jetzt alles falsch ausgesprochen, aber ihr könnt es auch nicht besser, weil wir ja nicht wissen, wie man diesen Orten wirklich sagt. Auf jeden Fall, die sind zuerst aus lauter Schreck aufeinander losgegangen und dann geflohen. Doch damit war die Schlacht noch nicht gewonnen. Jetzt musste Gideon dafür sorgen, dass die Midianiter dieses Land möglichst schnell verlassen und sich nicht nach dem ersten Schreck wieder sammeln und erneut sich zum Angriff bereit machen. Also, Es musste jetzt unbedingt der Druck aufgebaut werden. Sie mussten jetzt wirklich Angst haben und diese Schwäche, diese Panik musste er nutzen, damit die wirklich jetzt verschwinden. Und die Männer der Stämme Naphtali, Ascher, Manasse wurden zusammengerufen, um die Midianiter zu verfolgen. Also man hat nun all die Männer wieder geholt und gesagt, so, jetzt los, jetzt müsst ihr hinterher. Das haben sie dann auch getan und Gideon schickte auch Boten ins Bergland. Wir sehen hier diese Stämme, Ascher, Naphtali, die dann hier gerufen wurden und natürlich Manasse, großer Stamm. Und Gideon schickte auch Boten ins Bergland des Stammes Ephraim. Die sollen jetzt auch noch aktiv werden. Kommt herab, sagt er, und verlegt den Midianitern den Fluchtweg, besetzt alle Wasserstellen bis nach Betbara und sichert die Jordanfurten. Und die Männer von Ephraim führten diesen Auftrag aus und es gelang ihnen sogar, die beiden Generäle der Midianiter zu ergreifen und sie zu töten. Und jetzt waren die Midianiter komplett führungslos. Geschockt und die Generäle waren weg. Jetzt waren sie total geschlagen, total vernichtet, so wie man nur eine Armee vernichten kann. Und sie waren völlig unter Druck von den Israeliten, die jetzt darauf steuerten, alle Wasserquellen verschlossen, dass sie so schnell wie möglich das Land verlassen mussten. Stolz brachten die Männer von Ephraim die beiden toten Generäle zu Gideon. Und eigentlich hatten sie jetzt Grund zum Feiern. Das war ein wirklich großartiger Sieg, der über Jahrzehnte und über Jahrhunderte noch bewundert wird im Volk Israel. Nach Jahren der Unterdrückung waren sie endlich frei. Doch es geschah etwas ganz Sonderbares. Heute im fünften Teil dieser Predigtreihe werden wir sehen, wie eigenartig wir uns verhalten können. Als Menschen, als Christen. Und da schauen wir jetzt an, echte Helden erfahren Auflehnung. Wie gesagt, die Freude könnte riesig sein. Eigentlich sollte jetzt ein Volksfest gefeiert werden, um den überwältigenden Sieg gegen die Midianiter zu genießen. Niemand wird ihnen in diesem Jahr die Ernte zerstören. Und die Midianiter werden vermutlich über Jahre nicht mehr kommen, weil dieser Schlag so dermaßen vernichtend war, dass sie sich gar nicht mehr wagten, in den nächsten Jahren wieder zu kommen. Und natürlich hätten sie diesen echten Helden Gideon feiern können, der bereit war, Gott in jeder Hinsicht zu vertrauen, der trotz seinen Ängsten die Anweisungen Gottes befolgte. Wir könnten jetzt uns weiter ausmalen, welche Auswirkungen die Begeisterung über diesen großartigen Sieg haben könnte. Doch das Traurige an der Sache ist, statt einer Feier gab es Ärger. Statt dass sie sich freuten über den Sieg, gab es Streit. Die Männer aus dem Stamm Ephraim waren gar nicht zufrieden. Stinke, sauer beschimpfen sie Gideon. Warum hast du uns nicht gerufen, als du in den Kampf gegen die Midianiter gezogen bist? Das hättest du uns nicht antun dürfen. Und sie machten Gideon schwere Vorwürfe. Sie begannen ihn zu attackieren, ihn anzugreifen. Sie fühlten sich übergangen. Weil Gideon sie nicht früher gerufen hatte. Sie wollten am Sieg beteiligt sein und nicht im Nachhinein nur noch beim Aufräumen helfen. Sie wollten vorne mit dabei sein. Sie wollten ihren Führungsanspruch als Stamm Ephraim, wollten sie kundmachen. Sie wollten mit vorne dabei sein. Sie waren beleidigt und ärgerten sich über die verpasste Möglichkeit, an einem grandiosen Sieg beteiligt zu sein. Und dadurch zu zeigen, wie wichtig das sie sind. Und wenn man das zum ersten Mal liest, fragt man sich, ob sie das wirklich im Ernst meinen, ob die wirklich alle Tassen im Schrank haben. Ist denn das noch normal? Ja, leider. Es war ihnen bitter ernst. Sie waren richtig aufgebracht. Im Grunde waren sie neidisch auf den Erfolg Gideons. Und wenn wir über dieses Verhalten ein bisschen mehr nachdenken, merken wir plötzlich, dass uns das gar nicht so fremd ist. Und Leute, die im Beruf oder in der Kirche in einem Bereich Leitungsverantwortung übernommen haben, erlebten vermutlich schon ähnliche Situationen. Und wer keine Leitungsverantwortung hatte, weiß auch, dass er schon manchmal, sei es zu Recht oder zu Unrecht, sich übergangen fühlte. Das sind oft bittere Erfahrungen. Und in der Bibel finden wir viele Beispiele von Leuten, die angegriffen wurden, obwohl sie das Richtige getan hatten. Mose ist eine dieser Personen, die mehrfach, wirklich mehrfach angegriffen wurden. Miriam, oder einmal lehnten sich sogar seine beiden älteren Geschwister gegen ihn auf, Miriam und Aaron. Er war der Jüngere. Es störte sie plötzlich, dass Mose eine Frau hatte, die eigentlich gar keine Israelitin war. Der hat eine Ausländerin geheiratet. Natürlich, das wussten sie schon lange, dass das eine Ausländerin war. Und Gott hat Mose berufen und Gott wusste auch, dass Mose eine Ausländerin geheiratet hatte. Aber plötzlich setzte sich in ihren Köpfen der Gedanke fest, warum soll unser kleiner Bruder mehr zu sagen haben als wir? Der hat ja sogar eine ausländische Frau. Das kann doch nicht sein. Wir sind doch die Älteren. Und jetzt sollen wir immer nach der Pfeife unseres jüngeren Bruders tanzen. Und sie hetzen die Israeliten gegen ihn auf. Darf Mose behaupten, sagten sie ihnen, dass nur er den Willen des Herrn kennt? Hat der Herr nicht auch zu uns gesprochen? Und so hetzen sie gegen ihren eigenen kleinen Bruder. Wir sind genauso wichtig wie Mose. Und statt ihrem Bruder dankbar zu sein und seine Autorität zu anerkennen, greifen sie ihn an und unterstellen ihm Hochmut und Arroganz. Und ein andermal formiert sich eine Gruppe aus dem Stamm Levi, also aus demselben Stamm, aus dem Mose, zu dem Mose gehörte. Und diesmal attackierten sie Mose und Aaron. Sie warfen ihm vor, ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle Israeliten gehören dem Herrn in gleicher Weise und er ist mitten unter uns, der Herr. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Das scheint ja ein wirklich geistliches Argument zu sein. Wenn ihr seht, wie vielmal sie hier den Herrn erwähnen. Wir gehören dem Herrn. Er ist in unserer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Großer Vorwurf. Doch dieses geistliche Argument war nicht so geistlich, jedenfalls, sonst hätte Gott dann anders auf das reagiert. Im Grunde konnten sie nicht damit leben, dass sich Gott Mose ausgesucht hatte, um das Volk zu leiten. Sie ärgerten sich darüber, dass sie nicht so viel wie Mose und Aaron zu sagen hatten, obwohl sie zum selben Stamm gehörten. Sie wollten mehr Autorität und mehr Ansehen. Sie wollten mitreden und mitbestimmen können. Sie wollten autonomer sein. Doch jedes Mal bestätigte Gott die Autorität von Mose. Auch Paulus erlebte verschiedene Angriffe. In Korinth gab es Leute, die seine Autorität als Apostel untergruben. Den Korinthern schrieb Paulus, welche Gerüchte ihm zu Ohren gekommen waren. Eines davon, angeblich verhalte ich mich unterwürfig, solange ich persönlich bei euch bin, doch aus der Ferne gebe ich mich stark und selbstbewusst. Also mit anderen Worten hatten diese Leute in Korinth gesagt, seht doch mal den Paulus, wenn er da ist, ist er ein Weichling. Aber Briefe, ja, bei den Briefen, wenn er weit weg ist, da kann er zuschlagen. Und auf so einen wollt ihr hören. Sie griffen, noch mit anderen Begründungen, sie griffen die Integrität und die Glaubwürdigkeit des Paulus an. Und Paulus wusste genau, mit was für Leuten er es hier zu tun hatte. Er durchschaute diese Leute, denen es im Grunde um ihr eigenes Ansehen ging, und er schrieb: Ich bin überzeugt, dass ich mich in keiner Beziehung vor diesen Überaposteln verstecken muss. Er nannte sie Überapostel. Weil sie sich über die wahren Apostel erhoben, weil sie Lehren propagierten, die überhaupt nichts mit einer gesunden Lehre mehr zu tun hatten. Sie war einzig und allein, zielten sie darauf ab, dass die Menschen ihnen hörig wurden, dass sie nicht mehr auf die richtigen Apostel hörten, sondern auf sie, damit sie sie ausnutzen konnten und von ihnen verehrt wurden. Und auch Jesus wurde angegriffen. Die Juden waren nicht bereit, seine Autorität zu anerkennen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten Angst, Jesus würde ihren Einfluss vermindern. Und deshalb wollten sie Jesus beseitigen. Und selbst der römische Prokurator, der römische Statthalter durchschaute das Motiv dieser Leute. Und als sie ihn dazu zwangen, Jesus zu kreuzigen, sagt Pilatus wusste genau, dass man Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatte. Das ist das Schicksal von Menschen, die Verantwortung übernehmen. Sie werden manchmal von den eigenen Leuten angegriffen. Es werden ihnen niedere Motive untergeschoben. So wie das die Ephraimiter bei Gideon taten. Sie warfen Gideon vor, er hätte den Ruhm für den Sieg für sich allein haben wollen. Er sei nicht bereit gewesen, diesen Erfolg mit ihnen zu teilen. Sie fragten sich, nicht eine Minute, hat Gideon richtig gehandelt? Der großartige Sieg über die Midianiter, der Geschichte schrieb, wurde für sie zur Nebensächlichkeit, Gottes Wirken bedeutungslos. Sie waren mit sich selbst und ihrer Stellung und ihrem Ruhm beschäftigt. So können wir reagieren. Wir Christen sind dazu fähig, und deshalb muss Paulus warnen: Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein und nicht auf das eigene Wohl. Paulus wusste aus seinen eigenen Erfahrungen, dass dieses Verhalten auch unter Christen nicht selbstverständlich ist. Er hatte Mitarbeiter, die er für wichtige Aufgaben gar nicht einsetzen konnte. Er sagte über sie, es geht ihnen allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Die Ephraimiter hatten nicht Gottes Wirken und seinen Willen im Blick. Über den Sieg, der auch für sie eine Befreiung darstellte, freuten sie sich nicht. Sie ärgerten sich lieber darüber, dass sie am Sieg nicht beteiligt waren. Es ging ihnen um ihr eigenes Ansehen. Und vermutlich würden wir erschrecken, wenn uns Gott zeigen würde, wie viel im Reich Gottes nicht zustande gekommen ist, weil uns unser Ansehen wichtiger war als das Reich Gottes. Und weil wir jemandem einen Erfolg nicht gönnten, weil wir im tiefsten Herzen neidisch waren. Für Gideon muss das ein Schlag ins Gesicht gewesen sein. Nichts hat er falsch gemacht. Er tat nur das, was Gott von ihm verlangte. Er hatte gar keine Zeit, sich mit allfälligen Empfindlichkeiten der umliegenden Stämme zu beschäftigen. Was Gott von ihm verlangte, forderte seine ganze Aufmerksamkeit. Und warum hätte er die Ephraimiter überhaupt rufen sollen? Gott wollte gar nicht, dass er mit einem großen Heer die Midianiter angreift und schon gar nicht mit den Ephraimitern, die ja dann die gewesen wären, die gesagt haben, wir haben es geschafft. Wir haben den Sieg errungen, weil wir dabei waren. Wie hätten wir auf die Vorwürfe der Midianiter reagiert anstelle von Gideon? Übrigens griffen die Ephraimiter später den Richter Jephtha in ähnlicher Weise an. Und das hatte zu einem Bruderkrieg geführt, der 42.000 Ephraimitern das Leben kostete. Gut, dass Gideon hier anders reagiert. Er versuchte nicht, seine Entscheidungen zu verteidigen. Er hätte genügend Gründe nennen können. Gott gab ihm den Auftrag. Gott ließ nicht zu, dass ihn die Dorfbewohner ermordeten, als er die Götzenbilder zerstörte. Gott veranlasste, dass seine Armee von 32.000 auf 300 Mann zusammenschrumpfte. Hätte er sagen können, ja, wie hätte ich euch noch holen sollen, wenn Gott nur mit so wenigen Männern den Erstschlag machen will? Er hätte noch viel mehr zu seiner Verteidigung vorbringen können. Doch mit Staunen hören wir ihn sagen, Gott hat die Anführer der Midianiter in eure Hände gegeben. Das stellt alles in den Schatten, was ich getan habe. Hätten wir das gesagt? Die Tatsache, dass sie die beiden Generäle der Midianiter gefangen und getötet hätten, sei die viel wichtigere Tat gewesen als das, was er getan hatte. Eigentlich sagte er ihnen, dass sie den endgültigen Sieg herbeigeführt hätten. Für Gideon war es das Wichtigste, dass die Israeliten von ihrer Unterdrückung befreit wurden. Wer nun für diesen Sieg die Lorbeeren bekommt, war ihm offensichtlich nicht so wichtig. Ihm war eh klar, dass Gott den Sieg errungen hatte. Und wenn es den Ephraimitern nun so wichtig war, an diesem Sieg zu partizipieren, dann sollen sie doch. Sie sollen glauben, dass ihre Taten die entscheidenden Taten waren. Und so beruhigte er die Midianiter und sie gaben sich zufrieden. Vorbildlich, wie sich Gideon hier verhält. Er praktiziert eine Unterweisung, die wir in den Sprüchen finden. Ein versöhnliches Wort kühlt den Zorn ab, ein verletzendes Wort heizt ihn an. Er hat ein versöhnliches Wort. Er hätte kämpfen können, er hätte sich rechtfertigen können, aber er hat sich entschieden, ein versöhnliches Wort zu sagen, um die Situation nicht zu eskalieren zu lassen. Gideon sagte ihnen, ihr Beitrag sei wichtiger als sein eigener gewesen. Und damit hatte Gideon zwei Siege errungen. Den Sieg über die Midianiter und die Verhinderung eines möglichen Bruderkrieges. Vor vielen Jahren war ich Mitglied in einem Allianzvorstand einer größeren Stadt. In dieser Stadt gab es eine aufstrebende Kirche, die auf den Straßen der Stadt aktiv war. Durch diese Aktivitäten kamen viele Menschen zum Glauben. Die Gemeinde ist gewachsen, so mehr oder weniger aus einer Teestube heraus. Eine wunderbare Sache. Und diese Straßenaktionen kamen dann an einer Sitzung dieser Allianz, dieses Allianzvorstandes zur Sprache. Und zu meinem Erstaunen ärgerten sich einige Mitglieder des Vorstandes, dass diese christliche Gruppe ihre Aktionen durchführen, ohne den Allianzvorstand zu fragen oder ihn zumindest darüber zu orientieren. Warum, fragte ich mich, konnten wir uns nicht einfach darüber freuen, dass Christen bereit sind, Menschen auf der Straße anzusprechen und sie auf Jesus aufmerksam zu machen? Was ist denn daran so tragisch? Aber so können wir reagieren. Wir können aus welchem Grund auch immer den Blick für das Reich Gottes und für das Wesentliche verlieren. Plötzlich werden Abläufe, Hierarchien und Strukturen wichtiger als der eigentliche Auftrag. Plötzlich fühlt man sich als Gremium, fühlt man sich übergangen, anstatt dass man mal hinschaut und schaut, ist das was Gutes, was die machen? Und es ist ja nicht so tragisch, wenn sie jetzt nicht gefragt haben. Die Hauptsache ist, das Evangelium läuft. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber plötzlich werden Strukturen, Hierarchien, Abläufe werden uns wichtiger. So wie den Ephraimiter, denen ihre eigene Ehre wichtiger war als das, was Gott getan hatte, was er bewirkt hatte. Sie hatten nicht einmal mehr den Blick für das. Sie konnten sich gar nicht freuen und sagen, ja, das ist ja grandios, dass Gott mit 300 Mann diese riesige Armee in die Flucht schlug. Sie hatten gar nicht an das gedacht. Sie waren so fixiert auf sich selbst. Sind wir nicht erstaunt, wenn wir für eine Aufgabe die Verantwortung tragen, dass uns Auflehnung begegnet? Und dies kann aus den eigenen Reihen kommen. Geben wir uns aber ja nie der Illusion hin, als könnten wir uns nie so verhalten wie die Leute aus dem Stamm Ephraim. Glauben wir ja nicht, uns würde es immer und zu jeder Zeit einzig und allein nur um das Reich Gottes gehen. Glauben wir das nicht? Jeder von uns kann sich wie die Ephraimiter verhalten. Je mehr du meinst, dass du das bestimmt nie tun würdest, dass dir das nie geschieht, dass du so denkst und dich vielleicht neidisch sein könntest, dass dir das nie passiert, desto schneller wirst du dich genauso verhalten. Du wirst es einfach nicht merken, weil du so eingebildet bist und denkst, dass du besser bist als alle anderen. Wer sich hingegen solche Verhaltensweisen zutraut, wer sagen kann, ja, ich bin wirklich in der Lage und ich habe es auch schon getan, und seine Motive ehrlich anschaut, kann sich am ehesten davor schützen, in diese Verhaltensweise zu verfallen. Er kann sich selber entdecken und sagen, stopp, nein. Ich muss auf das Wesentliche schauen. Vielleicht bin ich betrübt, vielleicht bin ich neidisch, aber ich habe keinen Grund dazu. Ich will mich jetzt lieber freuen über das, was Gott getan hat. Wenn ich mir bewusst bin, dass ich selber in der Lage bin, so wie Ephraim zu handeln, dann werde ich schneller merken, wenn ich in der Gefahr stehe, in diese Falle zu trampen und zum Hindernis im Reich Gottes zu werden. Und wer sich mit sich und seinem Motiv ehrlich ist, wird mit Auflehnung besser umgehen können und zieht sich nicht beleidigt zurück, sondern erfüllt weiterhin den Auftrag. Wir können uns im Umgang miteinander an unserem besten Vorbild orientieren, Jesus Christus. Paulus schreibt den Philippen, sie sollen sich in Fragen des Umgangs miteinander an Jesus orientieren. Das möchte ich zum Abschluss lesen. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Orientieren wir uns an Gideon und nicht an Ephraim. Und nehmen wir uns für unser Verhalten besonders Jesus zum Vorbild. Ich bete mit uns. Ja, Vater, wir finden viele Beispiele von speziellen Verhaltensweisen. Und wenn wir sie zuerst lesen, können wir uns empören. Und wenn wir darüber nachdenken, erkennen wir, dass wir selber zu solchem Denken und zu solchem Handeln fähig sind. Wir sind eben noch nicht im Himmel. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst in unserem persönlichen Leben als Gemeinde, dass wir die nötige Selbstkritik haben, zu sehen, was wirklich unsere Motive sind. Und dass wir bereit sind, uns zu korrigieren, dass wir uns wirklich mit dem freuen können, was du tust und was du bewirkst. Und dass wir nicht wie Ephraim, stinkesauer nebenan stehen und die Leute, die da arbeiten, noch bekneten und beschimpfen und verurteilen. Wir danken einfach, dass wir mit deiner Hilfe und deiner Führung und Leitung da reifen können und wachsen in unserer Persönlichkeit. Amen.